Die Schweiz liebt Understatement. Also ich denke, wenn irgendjemand beim Understatement den Briten ganz nah auf den Fersen ist, dann die Schweiz. Man overperformt gerne. Es gibt in der Schweiz einen Spruch, liefere, nicht lafere, was übersetzt heißt, liefern, nicht einfach nur reden.
Herzlich willkommen bei der Coach Talk. Heute mit einem Mann, der seit fast 30 Jahren daran arbeitet, dass in Unternehmen nicht nur PowerPoint-Folien bewegt werden, sondern tatsächlich Menschen. Er bringt mit seinen Beraterinnen und Beratern Führungskräfte nicht nur zum Denken, sondern vor allem ins Tun. In der Schweiz gegründet, mit Eifler Herzblut im Gepäck, denn in der schönen Eifel ist er geboren, hat sich sein Unternehmen einen internationalen Namen gemacht. Unter anderem mit dem, was es Do-How nennt. Was das genau ist, warum Mitwirkung für ihn der neue Sauerstoff ist und ob Schweizerinnen und Schweizer wirklich diplomatischer meckern, das klären wir jetzt. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Neumann Zanetti und Partner aus Luzern, Jörg Neumann. Hallo, lieber Jörg.
Hallo Kai, ich grüße dich herzlich vom Vierwaldstätter See.
Ah, wunderbar. Beneide dich. Jörg, du bist gebürtiger Deutscher und jetzt in der Schweiz. Was war denn damals, ich habe das eingangs gesagt, du hast in der Schweiz euer Unternehmen gegründet. Was hat dich denn damals gereizt? War das die Sehnsucht nach den Alpen, das bessere Raclette oder war es eher die Lust, das Neues aufzusetzen?
Aber zuerst mal ist das eine sehr schöne Auswahl. Ich danke dir. Die Sehnsucht nach den Alpen war es nicht, so viel kann ich sagen, weil die kam später dazu. Die ist sehr wohl entstanden mit der Zeit. Das bessere Raclette, guter Hinweis, das bessere Raclette war es auch nicht, wohin ich allerdings bestätigen will, dass das Raclette in der Schweiz schon ganz anders schmeckt. Also die Schweizer bereiten das Raclette ja auch ganz anders zu. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die war es auch nicht. Nein, es war schon die Lust, etwas Neues zu erschaffen. Ich glaube, das war der Schritt, der mich gereizt hat. Und allerdings war ich durch meinen Werdegang ja schon in der Schweiz und dann ist im Prinzip der Groschen gefallen, wo ich mir dachte, Mensch, das reicht so nicht, da wollen wir mal was Neues wagen.
Ich habe verstanden, du hattest, glaube ich, habe ich recherchiert, eine Ausbildung zum Hotelkaufmann vorher gemacht.
Sogar noch bodenständiger, hätte ich was gesagt. Ich hatte eine Ausbildung zum Koch gemacht.
Oh, wunderbar.
Ja, bis zum Koch, weil das ist ja jetzt doch auch schon ein paar Jährchen her. Ja. Und damals war, wenn man sich erkundigte, was macht man denn am besten, wenn man in der Grand Hotellerie oder in der großen Hotellerie, in der internationalen Hotellerie, das war noch in einer Zeit, wo man sagte, ja, die Küche, die Restaurants, die ganzen Arbeitskräfte in all dem Bereich, das ist so ein großer Kostenfaktor, den muss man durchschauen. Ich glaube, es ging dann höchstens 10 Jahre und nachher war das nicht mehr ganz so wichtig. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass ich seither kochen kann, was ich möchte. Und das ist ein schöner Nebeneffekt.
Ja, und vielleicht, ich sehe da jetzt auch eine Parallele. Das hat was mit zwei Dingen zu tun. Das eine, heißt du offenbar im Blut, neben dem Eifeler Herzblut, du bist ja in der Eifel geboren, meine ich, hast du möglicherweise Dienstleistungen und ein Dienstleistungsverständnis da schon getankt und im Blut. Und das Zweite, was Köche machen, sie kochen ja nicht einfach was vor sich hin. Sie richten sich auch nach dem Wunsch des Kunden und brauchen also eine Mischung aus Kreativität und Offenheit. Auf der anderen Seite müssen sie ja anschlussfähig sein für das, was der Kunde braucht. Da wäre doch eine schöne Parallele zu dem, was du heute tust, oder?
Da ist auch eine große Parallele. Und unter dem Gesichtspunkt schätze ich die Zeit auch sehr. Nochmal, es reicht natürlich nicht, eine Ausbildung zum Koch zu machen und nachher denkt man, man ist bereits der große Servicequalitätsstar, aber die Unmittelbarkeit, von der man betroffen ist und wie man Servicequalität erlebt und das tut schon gut. Es ist ja so gewesen, dass es, glaube ich, für alle um mich herum auch eine Überraschung war, weil es war in der Familie war klar, ich studiere Politikwissenschaften, also das war ein Last-Minute-Entscheid mit der Hotellerie. Weil ich hatte einen sehr politischen Großvater, der mich sehr geprägt hat und wahrscheinlich, wie das manchmal so geht, trug ich das schon in mir und habe immer gesagt, ich gehe nach Bonn und studiere Politikwissenschaften. Das stand auch gar nicht in Frage. Nur habe ich mich auf den letzten Metern, sprich im 12. Schuljahr, durch Besuche bei befreundeten Familien in die Grand Hotellerie verliebt. Und was soll man da machen? Und dann habe ich mir gesagt, das ist so ein spannendes Aufgabenfeld. Ich probiere das aus, weil wenn sich dann herausstellt, dass es für mich nicht das Richtige ist, dann kann ich ja immer noch studieren.
Ja, und dann eben zu Neumann, Zanetti und Partner. Wie viel seid ihr heute? Ihr seid ja enorm angewachsen. Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
22. Also es sind 18 FTE, wenn man es genau schaut. Es sind insgesamt sogar 26 Beteiligte. Ich meine, in Zeiten, wo, ich will jetzt nicht sagen, von New Work und von neuen Rahmenbedingungen, wechselt das natürlich auch mal. Wir stocken Teams. Wir haben ja zum Beispiel ein Marktforschungsteam, das stocken wir auch mal schnell auf. Wenn wir sehen, im Herbst reichen die Ressourcen nicht, dann arbeiten 3 mehr mit. Und da hat es ja heute ganz viele Arbeitsmodelle, wie man das flexibel gestaltet. Und konstant im Grunde genommen deutlich über 20 Beteiligte.
Und dann mal ganz konkret in den Inhalt und das, was ihr tut. Bei einem Punkt, den finde ich auffällig, das steht auch in der Website, ihr versprecht ja nicht nur Know-how, das habt ihr, sondern ein Do-How. Das klingt ein bisschen nach einem Marketing-Gag, aber dahinter steckt ja wahrscheinlich viel Pragmatismus. Kannst du kurz erklären, vielleicht an einem Beispiel, was ihr mit eurem Do-How-Leistungsversprechen meint?
Du siehst das schon richtig. Da steckt eine Menge Pragmatismus dahinter und da steckt auch sehr viel Substanz dahinter. Natürlich ist es auch ein griffiger Begriff. Und viele unserer Kunden haben das aufgegriffen, die lieben das und die interpretieren es manchmal weiter von Do-How, Do-Now, weil die ganzen Begriffe zeigen, worum es geht. Wir leben ja doch in Zeiten, wo Führungskräfte, aber auch viele Mitarbeiter, viele Teammitglieder irgendwo eine gewisse Überfüllung haben. Oder man hat einen Overflow an Informationen, man hat in größeren Unternehmen ist man fast 24 Stunden, wenn die Niederlassungen irgendwo auf der Welt sind, fließt das Ganze. Und es gibt wie gar keine Ruhe mehr. Das heißt, man muss schon noch schauen, wie kommen wir überhaupt dazu, dann auch wirklich was umzusetzen. Und das ist, was hinter dem Do-How steckt. Es geht darum, dass man nicht nur beschreibt, wo wollen wir hin, nehmen wir meine Strategie, ich gehe nachher vielleicht noch auf das ein oder auch eine Unternehmenskultur, sondern dass man dann auch die entsprechenden Schritte folgen lässt. Du hast nach einem Beispiel gefragt. Man muss dazu wissen, dass wir ja Unternehmen begleiten auf dem Weg, ihre Unternehmenskultur zu verbessern, mit verschiedenen Schwerpunkten natürlich. Da geht es um Führung, um Führungsentwicklung und all sowas. Und man liest ja sehr oft, wenn man vielleicht noch nicht ganz so lange mit einem Kunden arbeitet, ja, wir sind Vorbilder, oder? Also wir führen vorbildlich. Und ja, jetzt ist ja die Frage, was heißt denn das? Ne? Vorbild sein ist ja kein Aufgabenfeld, sondern Vorbild sein ist eine Haltung. Mhm. Und die sich aber nur bezahlt macht, die nur positive Wirkung hat, wenn auch Taten folgen. Weil das, was andere Menschen mitnimmt, was andere Menschen motiviert, ist nicht Papier und PowerPoint, sondern das sind Vorgehensweisen von Führungskräften, die auch im Unternehmen sind. Und dann gilt es sich zu fragen, ja, was machen wir denn überhaupt vorbildlich? Und da habe ich ein aktuelles Beispiel für dich. In der Schweiz, auch in Deutschland, aber in der Schweiz ganz besonders, ist im Moment ein Thema im Fokus, und zwar Mitwirkung. Wie schafft man es, dass nicht einige wenige, eine Elite sozusagen ein Unternehmen leitet und die sind entkoppelt von all den anderen, sondern dass es wirklich ein Wir-Gefühl gibt, ein Team-Spirit. Wie gelingt Mitwirkung im Unternehmen? So, das hat mich ja zu der Aussage bewirkt, dass Mitwirkung der Sauerstoff ist von echter kultureller Entwicklung. Ja. Wenn die Mitwirkung nicht gelingt, dann entwickelt sich auch eine Kultur nicht. Und jetzt sehr konkret, mit der Mitwirkung, da stimmen viele Entscheidungsträger oft noch überein und sagen, ja, wir wollen schon mitwirken. Und dann muss man halt konkret werden und sagen, ja, wo denn? Ja, wir machen eine Mitarbeiterbefragung. Natürlich ist das eine Form von Mitwirkung. Aber was geschieht denn mit den Ergebnissen? Eine Geschäftsleitung, die nur beschließt, wir machen eine Mitarbeiterbefragung, aber überhaupt keine konkreten Folgeschritte plant, umsetzt, auch kontrolliert und selbst unterstützt, wird kulturell nicht das bewirken, was sie eigentlich sollte. Nämlich die Multiplikation von Engagement, von all dem. Und es gibt genügend Beispiele, wo es auch Missverständnisse gibt. Man denkt dann, Mitwirkung heißt anhören. Ja, dann sollen die sich doch mal äußern, was sie wollen, im Prinzip in dem Unternehmensbereich oder bei dem Produkt. So, ja, aber wenn man angehört wird, nur nachher nie mehr ein Informationsfluss sichergestellt wird, dann ist das auch, ich sag mal, noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Do-How bringt das auf den Punkt. Eine Kultur stimuliert man, inspiriert man und führt sich vorwärts, wenn den ach so tollen Plänen auch konkrete Vorgehensweisen folgen, auf die Verlass ist.
Jörg, aus deiner Erfahrung, wie ändert man denn von außen eine Kultur? Also als Systemiker wird man da eher skeptisch und sagt, du kannst in die Köpfe der anderen ja nicht rein. Und das wäre ja Veränderung. Die LinkedIn von außen eine Kulturveränderung eines Unternehmens. Wie machst du das?
Es ist möglich, so viel kann ich sagen. Es braucht Ausdauer. Weil zum Beispiel, ich muss ein, zwei Dinge vielleicht voranstellen, lieber Kai, weil man einen kulturellen Prozess nicht x-beliebig verschnellern kann. Also wenn man sich mal entschließt, sich damit zu beschäftigen, und da haben wir schon den ersten Punkt, es braucht auch eine Selbstgewahrsamkeit. Also man kann das nicht delegieren, sondern die Beteiligten müssen irgendwo übereinstimmen und sagen, oft übrigens, wir haben eine gute Kultur, aber wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber bleiben wollen, wenn wir Innovationen eher noch schneller erreichen wollen, dann hat das einen kulturellen Aspekt. Es geht dann nicht nur um Ressourcen, sondern auch, wie wir miteinander arbeiten. Und diese Übereinstimmung, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen des Unternehmens, die ist der Anfang. Wenn die nicht vorhanden ist, dann macht das relativ wenig Sinn, sondern dann muss man an dem erstmal arbeiten. Und dann braucht es als zweites auf jeden Fall das Commitment der direkten Führungskraft. Also ohne die Geschäftsleitung oder ohne die Führungskräfte muss man das nicht starten, weil die können mit sehr wenig, können die viel Motivation und Engagement auslösen auf so einem Weg und sie können aber auch mit sehr wenig sehr viel kaputt machen. Ne? Das heißt, es braucht also, bevor man loslegt, braucht es irgendwo einen Common Sense, ein gemeinsames Verständnis, was gelingt uns schon gut und wo wollen wir hin?
Ja, teile ich absolut, wenn ich da kurz einhaken darf. Geduld, da gibt es einen Satz, Gras wächst nicht schneller, nur weil ich dran ziehe. Das wäre ein Bild, was mir auch immer wieder bei Kulturveränderungen einfällt, was dann wiederum voraussetzt, dass ein Unternehmen nicht auf die Idee kommt zu erwarten, dafür haben wir jetzt unsere Berater. Also da findet schon die Externalisierung der Verantwortung statt. Oder zu sagen, pass mal auf, heute haben wir Beispiel 6. August, bitte bis Ende März nächsten Jahres müssen wir da fertig sein. Das wäre eben auch eine Illusion, so etwas auf dem grünen Tisch zu schneidern. Geht eben auch nicht.
Nein, das geht nicht. Und man darf das mit dem Verständnis auch nicht, ich sag mal, unterschätzen. Nehmen wir mal Hierarchien. Ein Unternehmen braucht gewisse Hierarchie, oder? Also wir sind ja doch noch lange nicht so weit, dass man hierarchielose Organisationsformen hat, wo ohne Boss und ohne verschiedene Dinge gearbeitet wird. Jetzt hat man aber sehr unterschiedliche, ich sag mal, Verständnisse von Hierarchien. Ne? Also, und das ist nicht nur generationsübergreifend, das kann Branchenspezifikationen sein, das können auch, ich sag mal, in einer Produktion, in einem Industrieunternehmen, nimmt man Hierarchien vielleicht anders wahr als ich sag mal, im Marketingbereich des Unternehmens oder im Kundendienst. So, weil man es anders erlebt hat, man ist anders konditioniert. Und man darf den Teil nicht unterschätzen, dass man ein Stück weit vom Gleichen sprechen muss, weil sonst hat man Widerstände und die man gar nicht braucht, oder? Die dem Ganzen gar nicht gut tun. Und dann muss man erklären, und da sind wir an dem Punkt, wenn eine Geschäftsleitung das nicht unterstützen kann aus freiem Herzen und auch ein Stück weit vorleben, eben mit ein paar Duhaus, oder? Dann ist das halt noch nicht unbedingt der Idealzustand. Man muss erklären, warum es denn eine Multiplikation von Engagement und von Innovationen bewirken kann, wenn man Hierarchien überwindet. Ja. Wenn die Fragen unklar sind, oder? Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es den Begriff in Deutschland auch so viel gibt, hier begegnet er einem immer wieder Silo-Denken, oder? Also, dass die Bereiche eines Unternehmens so wie Silos sind, dass man zu wenig sich austauscht. So. Und es braucht auch gute Stories zu Beginn, ne? Wo man mal erklärt, schaut, vor 15 Jahren, wenn ein Projekt startete, dann hat man das Beste, was man tun konnte, ist, wenn ein Bereich möglichst intensiv an dem gearbeitet hat. Und schon weit kam und nachher war man stolz und konnte sich vor die ganze Belegschaft stellen und hat gesagt, guck mal, was wir schon erreicht haben. Heute wäre das ja genau die Höchststrafe wert, oder? Heute fragt man sich zuerst, oh, wir starten dieses coole Projekt, wen involvieren wir und informieren wir denn gleich zu Beginn? Und dieses Umdenken, es braucht ein bisschen ein Verständnis und ein Erklären mit den Verantwortungsträgern, mit den Führungskräften. Und wenn man merkt, ah, jetzt versteht man, wir wollen nicht die Menschen ändern, wir wollen die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig Leistung ermöglichen, verbessern, Entwicklungen pushen.
Ja.
Wenn das Verständnis da ist, dann ist der Weg frei, weil Verwaltungsräte beispielsweise brauchen irgendwann einfach auch mal jemanden, der ihnen erklärt, Leute, es geht nicht um die Silbermedaille in der Führung, es geht um Leistungsmanagement. Ja. Und wenn die mal verstanden haben, am Ende verbessert das unser Leistungssystem, dann unterstützen sie es.
Wo wir jetzt über Kultur sprechen, Jörg, eine zweite Sache, und das hat ja auch mit deinem Gewordensein in der Schweiz zu tun. Mich würde mal interessieren, ihr arbeitet in der Schweiz, es ist ja auch bekannt, da gibt es ja, man spricht Rätoromanisch, also Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch. Also da gibt es, glaube ich, alleine 4, 5 Sprachen, von den ganzen Dialekten mal abgesehen. Was macht denn die deutsche und die Schweizer Kultur unterschiedlich? Anders gesagt, worauf müsste jemand achten, der als Deutscher in der Schweiz erfolgreich werden will, damit es gelingt?
Die Schweiz ist das Land des Konsens. Das politische System funktioniert anders. Also die Zusammensetzung einer Regierung ist mehr oder weniger vorgeschrieben und alle bringen sich ein. Also doch sieht man es. Auch sonst, die Schweiz ist schon ein Land des Konsens. Und, das darf man nicht vergessen, die Schweiz liebt Understatement. Also ich denke, wenn irgendjemand beim Understatement den Briten ganz nah auf den Fersen ist, dann die Schweiz. Man overperformt gerne. Es gibt in der Schweiz einen Spruch, liefere, nicht lafere, was übersetzt heißt, liefern, nicht einfach nur reden.
Nicht nur labern.
Und dieses Overperform, ja genau, und dieses Overperform, das lieben sie, wenn man weiß, es ist Verlass drauf und dann kommt es noch besser, als man es sich hätte wünschen können. Das ist übrigens auch, nur schnell eine Klammer, das, was, glaube ich, dem Bundesrat jetzt mit Trump nicht so gelingt. Der Bundesrat geht davon aus, man bespricht was, das gilt und nachher überraschen wir den anderen sogar noch, weil wir uns wirklich dran halten und liefern. Aber das reicht da Trump nicht. Also er will ja das alles selber bestimmen und so. Und deswegen sind wir ja im Moment da in der Geschichte relativ barsch an die Wand gefahren worden. Und jetzt versucht man da eine Korrektur. Und ich glaube, da ist der Punkt. Understatement und Konsens ist jetzt nicht der Ruf, der den forschen Deutschen vorauseilt. Also es ist ein bisschen manchmal eine Frage des Tempo, des Adressierens, wie adressiere ich ein Anliegen, dieses Fadengrade, wie man hier sagt, oder? Das kommt nicht immer so ganz gut an.
Ja.
Ich muss aber sagen, natürlich gibt's das, aber viele, viele Deutsche haben das natürlich auch nicht. Also ich meine, tue mich immer ein bisschen schwer, du siehst es so mit diesen Pauschalisierungen, aber es gibt schon einen fundamentalen Unterschied in der Herangehensweise.
Teile das sehr. Ich habe viel in der Schweiz gearbeitet, im politischen Bereich war ich viel in Zürich, in Bern und die Kommunikation, glaube ich, ist sehr viel indirekter, sehr viel vorsichtiger. Also da ist ein Höflichkeitskonjunktiv ist üblich, glaube ich, dass man also das eher sehr höflich umschreibt, anstatt einzufordern. Und diese barsche deutsche Direktheit, die gilt als sehr rüde. Und ich glaube, damit schießt man sich als Deutscher ganz schnell ins Aus. Würdest du dem zustimmen?
Das ist so. Ja, genau. Also wo der Deutsche sagt, so geht das nicht, fragt der Schweizer, möchtest du dir das nochmal überlegen? Und da muss man einfach aufpassen und man muss einfach auch Signale senden, dass man für das offen ist.
Jörg, wenn du jetzt mal in den Beratungsmarkt bzw. auf euch schaust, worauf müssen sich Führungskräfte in Organisationen einstellen?
Natürlich Themen, ich sag mal, wie es sie in anderen Ländern auch gibt, die sind nicht besonders schweizspezifisch, weil, wie wir wissen, ist die Schweiz ein Standort mit exzellentem Wissen, mit vielen tollen Universitäten, mit unglaublich vielen Spin-offs und so weiter. Also eine tolle Startup-Szene. Und ich meine, das ist etwas, worauf die Schweiz schon lange eingestellt ist. Das pflegt man, da ist große Dynamik drin und der ganze, ich sag mal, die Schweiz als Ganzes, auch als Staat, die Kantone haben ein großes Auge auf das, dass man das alles auch bedienen kann, dass die Infrastruktur stimmt. So. Die klassischen Industrien haben aber natürlich weiterhin eine riesige Dynamik, eine große Dynamik. Aber die standardisierte Fertigung, alles, was man herstellt, alles, was man auch Entwicklung, auch im Entwicklungsbereich, das, was nicht hochspezialisiert ist, wandert früher oder später ins Ausland. Und natürlich ist dieser Prozess schon lange am Laufen, aber es gibt immer noch sehr viele hoch erfolgreiche Unternehmen, die vielleicht, ich sag mal, zwischen 600 und vielleicht 1600, 2000 Mitarbeitern, die diese Umstellung noch gar nicht haben. Und das gibt natürlich eine Riesenveränderung und eine Fähigkeit, die zumindest in der Schweiz enorm wichtig ist, dass man die Veränderungsbereitschaft in der Belegschaft wirklich fühlt, managt, stimuliert, weil da haben wir sie wieder, die Mitwirkung und der kulturelle Bedarf, dass man nicht einfach abgehängt wird in der Schweiz von solchen Entwicklungen, der ist riesig.
Ja.
Also da sehe ich eine große Aufgabe, diese ganze Dynamik nicht einfach nur voranzupushen, sondern auch irgendwo zu begleiten Und ein Thema, was zwar vielleicht nicht schweizspezifisch ist, aber ein Thema, was im Moment in der Schweiz sehr, sehr viel Furore macht, ist der ganze Umgang mit Konflikten. Und man sieht immer wieder in vielen Befragungen, dass es kaum noch akzeptiert wird, dass es große Konflikte gibt und dass Firmen sich dort nicht engagieren. Dass man also keine Konfliktlösungsmechanik oder Systematik hat, sondern dass man irgendwo sagt, ja, das werden ja wohl die Führungskräfte in irgendeiner Form machen. Und das ist jetzt vielleicht nicht so ein Überflieger bei den ganzen Entwicklungen. Aber man sieht auch übrigens, wie innovationsfreudig die Schweizer ist. Wenn so ein Thema mal erkannt wird, dann investiert man tatsächlich und verändert damit auch letztlich die Unternehmenskultur und die Art und Weise.
Und das sind ja auch Dinge, die ihr begleitet bei Neumann Zanetti und Partner. Ihr seid ja nicht nur Unternehmenskulturentwickler, ihr macht Teamentwicklungen, ihr macht Mediation, Konfliktbegleitung, ihr seid Coaches zum Teil. Genau. Habe ich da noch was vergessen an Leistungsportfolio?
Nein, ja, wir haben einfach noch ein starkes Marktforschungsteam. Also wir befragen sehr viele Zielgruppen. Wir befragen aber auch Passagiere in Zügen, ob sie zufrieden sind mit der Servicequalität, was sie sich wünschen. Also wir haben eine sehr starke Befragungstruppe. Unsere Kunden dann sagten, ja, aber wir brauchen eigentlich noch eine Originalstimme. Was erwarten die von uns? Wie sieht das aus? Wie sehen die Kunden das? Und damals haben wir das etabliert, dass wir dann für den Kunden aus einer Hand sozusagen auch diese ganzen Befragungen
durchführen. Ja, das ist definitiv unique. Da gibt es nicht viele Beratungsgesellschaften mit der Größe von euch, was ihr habt, 22, 23 Mitarbeitende, wo dann auch so eine MAFO, also Marktforschung, angeschlossen ist. Also da seid ihr schon, glaube ich, sehr modern aufgestellt. Also herzlichen Glückwunsch. Da hast du ganz fantastisch entwickelt. Jörg, wir nähern uns ja schon fast einer halben Stunde. Zum Abschluss des Podcasts, wie immer, vielleicht ein Buchtipp von dir. Hast du was mitgebracht?
Ja. Ein Buchtipp, der ist ganz einfach, Multiply. Ich glaube, sie heißt Wiseman, Yvonne Wiseman. Und das Buch Multiplier von ihr ist ein Erlebnis, weil sie einen Aspekt von kultureller Entwicklung wunderbar erklärt mit so vielen Beispielen, nämlich, dass die Art und Weise, wie Führungskräfte, also welche Rollen sie einnehmen, also nicht kommen sie als Besserwisser, als Allesentscheider darüber oder gelingt es Führungskräften, modernere Rollen einzunehmen, was ja auch wichtig ist in einer kulturellen Entwicklung. Und wie das funktioniert, dass wenn man in moderne Rollen reingeht, dass das die Fähigkeit und das Engagement in den Firmen multipliziert. Eine wichtige Erkenntnis, eine kulturelle Entwicklung oder auch die Wirkung von einer Führungsausbildung oder von Führungsentwicklung, die ist ja praktisch nie eine Seitwärtsbewegung. Viele wünschen sich das. Die sagen, ja Mensch, eigentlich haben wir es doch gut. Lass uns doch ein bisschen was machen und wenn es so bleibt, ist doch schon gut. Und das gibt's nicht in einer Firma. Entweder gelingt dir Multiplikation, also eine positive Spirale, es bessert sich, Team Spirit, Engagement, was auch immer. Oder aber, wenn du es sein lässt, geht es eben nach unten. Das ist halt die gute oder die schlechte Nachricht, die man sich, wenn man ein Unternehmen führt, wirklich vor Augen führen muss.
Sehr schön. Multiplier. Danke für den Hinweis. Zum Abschluss, jetzt machen wir es noch ein bisschen spontan. Ich fange mal 3 Sätze an. Und du beendest sie, ohne lang zu überlegen. Einfach aus dem Bauch. Ja? Okay? Also, eine Erkenntnis über mich selbst, die mich beruflich richtig weitergebracht hat, war?
Dass ich nicht nur hart arbeiten kann, sondern sehr reflektiert und langfristig orientiert.
2. Punkt. Wenn ein Deutscher in der Schweiz erfolgreich sein will, sollte er unbedingt
beachten, dass die Schweizer Erwartungen haben an die Gäste und Mitarbeiter und Kollegen und auch bereit sind, darüber zu sprechen. Man muss die nicht nur erahnen, sondern kann sich auf dieses Gespräch einlassen.
Also eine Beziehungsorientierung.
Sehr schön. So ist es schön gesagt, ja.
Genau. Und letztens, wenn ich, also du, über Nacht eine Eigenschaft oder eine Kompetenz plötzlich dazu gewinnen könnte, was hättest du am liebsten?
Tanzen, es ist so. Ich bin, es lässt ja jetzt einen Rückschluss zu, wie gut ich als Tänzer.
Aber ist doch sehr schön. Kann man das in den späteren Jahren, vielleicht noch bist du ja sehr aktiv und ihr habt viel zu tun, aber wenn mehr Zeit ist, dann schwingst du das Tanzbein. Lieber Jörg, ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier und heute Nachmittag. Der Blick auf deine Arbeit mit Neumann Zanetti und Partner hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir sehr herzlich. Ich grüße dich herzlich nach Berlin und habe mich sehr gefreut über diesen Austausch.
Der Coach Talk heute auf Visite mit dem Geschäftsführer von Neumann Zanetti und Partner in der Schweiz, Jörg Neumann. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.